Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Charlie Lechner zu Gast im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Das freut mich in besonderem Maße, denn Charlie ist jemand, der sehr viel Energie mit reinbringt, sehr viel Erfahrung, auch und gerade im Coaching-Bereich hat und selber in den unterschiedlichsten Phasen seines Lebens auf sehr vielfältige Art und Weise erfolgreich war. Ob das für ihn immer einfach war, darüber geht es im Gespräch. Was erwartet dich? Dich erwartet die Erkenntnis, dass ein AAA-Rating erstens selbst zugeschrieben sein kann und nein, nicht immer positiv sein muss. Gedankenhygiene ist das eine, haben viele von uns wahrscheinlich schon mal gehört, aber Gefühlshygiene, was ganz anderes. Und dass der Dreisatz nicht immer nur mit Zahlen zu tun haben muss. Auch das ist eine Erkenntnis, die in dir vielleicht wächst, wenn du dieses Gespräch hörst. Freue dich also mit mir und begrüße mit mir Charlie Lechner aus Österreich hier zu Gast im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Hallo Charlie Lechner, herzlich willkommen hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Charlie, ich habe dich als Wahrnehmungsexperten kennengelernt und tatsächlich hast du mich mit deiner Energie, da bin ich mir sicher, kriegen wir hier gleich auch noch was von bezogen, sowas von übermannt. Das Vertrauen war sofort da. Ich habe mich entschlossen, mich von dir coachen zu lassen und kann nur sagen, wow, die Zuhörerin, der Zuhörer hat es vielleicht schon gehört. Heute ist es ein bisschen anders. Du bist Österreicher und dann auch noch glücklich verheiratet. Du siehst dich selber als jemanden, der vom Aussterben bedroht ist in seiner Art. Der Untertitel vom Podcast ist für Menschen, die etwas bewegen wollen. Charlie, was möchtest du bewegen?
Was möchte ich bewegen? Meine Güte, dann könnten wir jetzt schon alleine über die Frage sehr lange philosophieren. Ich möchte wachrütteln. Ich möchte Menschen bewegen und ihnen die Möglichkeit geben, Situationen, die bis jetzt gelähmt haben oder als ausweglos gesehen haben, neu betrachten zu können, aus einer Situation einen Moment machen zu können und sich dann über diesen Moment auch dieser Situation neu stellen zu können. Einmal in meinem inneren Dialog prüfen zu können, muss ich immer nur so reagieren wie früher oder gibt es da nicht eine ganz andere Lösung? Das wäre so alles in einem Satz.
Da gehst ja schon richtig tief rein. Okay, das Gespräch ist hiermit beendet. Darauf wollte ich hinaus. Also da ist wirklich viel bei, auf wovon ich ausgehe, dass das noch Kernbestandteil des Gesprächs werden wird. Lass uns mal einen kurzen Moment zurückgehen in deine Vergangenheit. Du bist in verschiedensten Episoden auf, ich würde mal sagen, unterschiedliche Art erfolgreich gewesen, ob einfach oder nicht, kannst du besser beurteilen als wir. Nimm uns doch mal kurz mit, welche Phase, also so altersmäßig oder zeitraummäßig, wie war der kleine Charlie oder der größere Charlie da so unterwegs und was hat für ihn Erfolg ausgemacht? Einfach mal so, immer nur einen Satz pro Phase, würde ich sagen, damit wir uns dann anschauen können, wie es dann weitergeht.
In Kurzversion, ich entspringe einfachen Verhältnissen. Mein Vater hat die Karriere, seine berufliche Karriere mit Hausmeister abgeschlossen und meine Mutter mit Putzfrau. Und wir waren vier Kinder. Ich habe drei ältere Schwestern. Und dieses Bild alleine könnte schon an alle Männer die Botschaft sein, ja, mit drei älteren Schwestern ist es nicht immer leicht heranzuwachsen. Warum? Die eine sagt, Charlie, du musst so durch die Welt gehen. Die andere sagt, Charlie, so kannst du nicht durch die Welt gehen. Du musst anders durch die Welt gehen. Und als Kind war ich immer nur derjenige, der sich das sagen ließ und auch versucht hat, umzusetzen. Also die eierlegende Wollmilchsau in mir zu finden, was mir aber nicht möglich war. Danach habe ich sehr
Everybody's Darling. Also ich habe zwei ältere Schwestern, nicht ganz so schlimm wie drei, aber es unterschiedlichen Anforderungen recht machen zu wollen. Okay, ja.
Ja, und habe aber auch dadurch unbewusst schon gelernt, mein Verhalten immer wieder zu adaptieren, anzupassen. Also im Nachhinein darf ich meinen Schwestern dankbar sein dafür, während ich in dieser Entwicklungsphase war, war es für mich die größte Qual. Ja. Bin aber auch da relativ gut durchgekommen, habe auch die Schule relativ gut gemeistert. Und für meine Eltern war es immer das große Ziel der Karriere, bei mir Beamter zu werden.
Ja.
Und ich hätte auch die Möglichkeit gehabt.
Einmal ja? nochmal deine Einstellung damals, was war für dich, da hast du es wahrscheinlich noch nicht so genannt, aber was war, so wie du heute sagen würdest, da hatte ich das Gefühl von Erfolg in dieser Phase der Kindheit?
Geliebt zu werden.
Geliebt zu werden.
Für mich war es wichtig, dass mich das Umfeld mag, dass ich als sympathisch eingestuft werde. Und deshalb war es ja immer die Herausforderung für mich, dass ich ein gewisses Auftreten mir erlaubt habe, weil die eine Schwester gesagt hat, so muss man das machen. Und dann ist aber die nächste Schwester gekommen, genau bei dem Beispiel, und gesagt, Charlie, so kannst du das nicht machen, du musst das ganz anders machen. Und das hat in mir sicherlich nicht förderlich dazu beigetragen, dass ich einen gesunden Selbstwert aufbaue. Sondern eher schon als Kind begonnen habe zu modellieren, was ist denn notwendig, damit man geliebt wird? Denn wenn ich geliebt werde, dann habe ich persönlichen Erfolg. Das war dazumals der persönliche Erfolg, gemocht zu werden, geliebt zu werden, war meine Antriebsfeder. Der wirtschaftliche Erfolg war in der Kindheit und in der Jugend noch gar nicht da.
Genau.
Ja? Okay. Da sind halt dann einfach auch Prägungen dazukommen in meiner Jugend, die dann meine Einstellung zu Erfolg aber auch radikal geändert haben.
Okay, dann leitest du jetzt wahrscheinlich schon zum Beruflichen über. Aber magst du kurz auf die Prägung eingehen oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Ich finde schon, dass das sehr wichtig ist, denn ich glaube, dass uns allen in der Kindheit etwas passiert, das wir nicht loslassen können und an dem wir festhalten bis ins Alter hinein und manche Menschen sogar bis ins hohe Alter hinein. Bei mir war es eine Erfahrung, die als weiß nicht, ob man da als Jugendlicher sagt oder Teenager, es war auf alle Fälle zweite Klasse Hauptschule, also in der sechsten Schulstufe, 12 Jahre alt. Und wir wissen, mit 12 Jahren ist halt schon ein Interesse da, wie ist denn das so mit den Mädels, wie ist das denn so, wenn man so Herzensthemen, Beziehung, die erste Verliebtheit angehen will. Und so wie gesagt, ich komme aus ärmstlichen Verhältnissen und es war einmal an einem Tag so, dass eben eine meiner Jeanshosen in der Wäsche war. Die zweite kaputt, Reißverschluss kaputt gegangen. Und den Sonntagsanzug durfte ich natürlich nicht anziehen in die Schule. Der war viel zu schade. Ja? Mhm. Und habe meine Mutter damit konfrontiert. Und dann gibt es immer so einen gefährlichen Moment, gab es immer so einen gefährlichen Moment bei meiner Mutter. Ungefähr so wie bei Vicky, wenn sie, ha, ich habe eine Idee. Ja? Und ja. Das Schlimme war, wenn die Idee verbunden ist mit ihrem Schlafzimmer, mit dem Überbau, den es früher gab über den Betten. Okay. Und da waren die Faschingskostüme drinnen und Kleidung, die man vielleicht irgendwann wieder brauchen könnte. Und man stelle sich vor, meine Mutter hat tatsächlich aus diesen Utensilien eine rosa Glockenjeans hervorgeholt für einen Mann mit 12 Jahren, der noch nicht Mann ist, aber trotzdem männlich und hat gemeint, diese Glockenjeans müsste dir jetzt passen, die ist von deiner ältesten Schwester. Jeder kann sich denken, out of comfort zone, ja, wegen Farbe, wegen Glocke und allen anderen. Und ich habe meine Mutter konfrontiert und gesagt, du, wenn ich jetzt mit dieser Hose in die Schule gehe, dann bin ich erledigt. Dann können wir Fachsprache, meinen Status und dann Teppich kehren. Und meine Mama hat dann immer als Antwort gegeben, aber mein Schatz, es geht doch um die inneren Werte.
Das hilft.
Wer jetzt Gänsehaut hat, kann ausführlichst nachvollziehen, wie es einem dann geht, wenn die Mutter übers Herz kommuniziert, aber die Welt da draußen nicht fürs Herz vorbereitet ist.
Ja, darf ich an der Stelle, also die Geschichte geht mit Sicherheit noch weiter. Jetzt wie würdest du das heute beurteilen? Hat deine Mutter das gesagt, weil sie es nicht, also hat sie das so gefühlt, wie sie es gesagt hat, oder war das sozusagen, dass ich versuche, dem Charlie mal damit klarzukommen? Also hat sie gewusst, dass das nicht eine gute Idee ist, einen Zwölfjährigen mit einer rosa Hose zu einem Jugendlichen zu
stellen? Ich glaube schon, dass sie es wusste, aber es war halt nicht anders möglich. Und wenn der wirtschaftliche Rahmen nicht gegeben ist, dann können wir ja beobachten, dass sehr schnell sich andere Werte entwickeln. Denn der Mensch muss ja an das festhalten. Und wenn er nicht an sein Bankkonto festhält, dann wird er an Zusammenhalt festhalten oder Familiencommunity festhalten oder an Alkohol festhalten, kann auch sein. Ja, also es gibt ja immer dann andere Werte, die das kompensieren sollen. Meine Mutter war eine sehr empathische, sehr engagierte Mutter, sehr liebevoll. Aber sie hat natürlich auch mit dieser Liebe argumentiert, weil das wirtschaftliche Argument gar nicht möglich war.
Und im Grunde hat sie ja sogar recht, es kommt auf die inneren Werte drauf an, es hilft nur dem 12-Jährigen nicht. Ne?
Nein.
Dann nimm uns mal weiter mit auf die Reise, diese 12-jährige Charlie mit der rosa Hose.
Der 12-jährige Charlie war natürlich folgsam. Und hat mit gesenktem Haupt die Wohnung verlassen, war Richtung Busstation unterwegs und hat sich spätestens bei der Busstation bestätigt gesehen, dass seine These die richtige ist. Denn viele Schulkollegen, viele andere Jugendliche, die mit demselben Bus gefahren sind, haben festgestellt, dass ich einen Trend verkörpere, der nicht üblich ist, der eher dem Homolager zugeteilt wird. Und da will man mit 12 ja sich noch nicht damit auseinandersetzen müssen. Und das hat einfach wehgetan, die Kränkungen.
Naja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, heute wärst du wahrscheinlich cool damit, aber...
Weißt du, da bin ich auch noch sehr cool geblieben, weil ich schon auch sehr stark durch unseren Familienzusammenhalt geprägt bin und Fremde und andere nicht diesen Stellenwert bei uns gehabt haben, wie wir als Familie. Okay. Schlimm wurde es erst dann in der großen Pause, denn da war das eine Mädchen von der Nachbarklasse, die mir schon ein paar Mal so Blicke zugeworfen hat. Und in dieser Pause hat sie mir Blicke zugeworfen, die waren komplett neu. Die waren ablehnend. Die waren von oben herab. Ja. Und das war dann der Auslöser, dass ich nicht mehr in die Klasse gegangen bin, mich im Klo eingesperrt habe, einen Tränenausbruch hatte und mir an diesem Tag, in dieser Stunde geschworen habe, dass ich bereit bin, über Leichen zu gehen, um erfolgreich zu sein. Wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Das hast du so gedacht als 12-Jähriger, ich bin bereit, über Leichen zu gehen?
Ja, ja. Ich werde alles mir Erdenkliche in die Wege leiten, um Karriere zu machen.
Okay.
Ich will Euros auf meinem Konto.
Das kann ich verstehen.
Dazu mal Schilling.
Finde ich vielleicht sogar noch gut. Jetzt beruhige uns mal ganz schnell. Wie viele Menschen hast du umgebracht?
Keine. Aber mein Wesen hat sich dadurch geändert im Zugang zu Geld und Finanzen. Ja? Es hat sich auch meine Einstellung zur Freizeit geändert. Weil ich sehr schnell versucht habe, dann als 13-Jähriger, 14-Jähriger, 15-Jähriger Geld zu verdienen, in Eigenverantwortung Geld zu verdienen. Und habe sogar mit, das weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, weil es ist eh schon verjährt. Ich habe sogar mit 16 Jahren meinen Personalausweis gefälscht, um bei einer Nachtwache anheuern zu können, in Uniform, bewaffnet, auf einem Privatgelände, für dazumals 45 Schilling in der Stunde. Das sind 3,50 € in der Stunde.
Wow.
Habe dann mit 16 über Nacht Dienst gemacht und bin dann in der Früh in die Schule gefahren. Vorher natürlich bei der Tankstelle stehen geblieben, Uniform ausgezogen, Schulkleidung angezogen und dann dem Unterricht beigeschlafen, was natürlich auch nicht förderlich war für meine Noten. Aber für mich war das Ziel sowieso nur, dass ich die Schule meistere, aber nicht mit hervorragendem Erfolg oder sonstigen. Ja? Also ich habe dann auch sehr schnell Eigenverantwortung übernommen.
Und dann die Frage Erfolg in der Zeit, also wir hatten sozusagen die Zeit bis 12, würde ich mal sagen, Kindheit, dann die Jugend-Teenager-Zeit. Wo würdest du sagen, bis wann ging die und was war da für dich sozusagen der Auslöser, dass du sagst, ich habe mich erfolgreich gefühlt?
Naja, da ich ja dann ein bisschen Taschengeld immer verdient habe, konnte ich mir ja schon einen gewissen Luxus leisten und bin noch mehr den wirtschaftlichen Erfolg verfallen. Ja, spätestens mit 18 dann, wie ich in Österreich hat es noch das Bundesheer gegeben, mein Bundesheerzeit abgeschlossen habe, hätte ich als Beamter beginnen können beim Zoll- und Finanzamt. Beide Bewerbungsprüfungen erfolgreich absolviert. Beim Bundesheer habe ich aber jemanden kennengelernt, der mir erklärt hat, im Verkauf verdienst du viel mehr. Versicherungsverkauf, Direktvertrieb. Und Charlie mit Enthusiasmus hoch ist auf diese Idee aufgesprungen und hat sehr euphorisch seinem Vater und seiner Mutter mitgeteilt, ich werde nicht Beamter, ich mache mich selbstständig. Da war ich 18, kam aus dem Bundesheer zurück, hatte noch keine Wohnung, nichts, habe bei meinen Eltern gelebt. Mein Vater hat ganz klare Lebensbilder. Hat mich gefragt, was meinst du mit selbstständig? Ich habe gesagt, auf eigenen Füßen stehen, mein Leben verantworten. Habe ich gesagt, gut, dann unterstütze ich dich dabei. Du hast bis morgen Zeit, deine Koffer zu packen und du wirst eine Wohnung suchen, wenn du dich selbstständig machst. Denn wenn du meine Empfehlung nicht folgst, dann steh auf deinen Füßen. Okay. Das hat bei mir den nächsten Schock ausgelöst, weil ich war eigentlich stolz auf diesen Karriereplan. Auch wieder in Tränen aufgelöst bei meiner Freundin am Abend. Am nächsten Tag bin ich dann tatsächlich heim, habe die restliche Kleidung geholt, habe mit meiner Freundin mich arrangiert, dass ich bei ihr übergangsweise wohnen kann. Und dann ist aber was passiert, was ich auch nie vergessen werde. Dann ist mein Vater nur mehr zu mir gekommen. Da ist jetzt Emotion. Und hat mir seinen Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Er hat gesagt, okay, ich habe nicht mehr. Aber damit will ich dich unterstützen. Jetzt ist es dein Auto.
Wahnsinn. Kriege ich ja Gänsehaut.
Diese Klarheit ihm.
Berichtest.
Ja, ich habe nicht nur Gänsehaut, ich muss ganz ehrlich sagen, mir berührt das immer nur, wenn ich zurückdenke, weil man sehr oft mit den Eltern unfair umgeht und sehr schnell Urteile fällt über sie, nur weil sie aus einer anderen Generation sind. Und Evolution ist relevant. Ja? Und sie passiert von Generation zu Generation, oft auch unter Geschwistern. Und dazumals konnte ich ihn einfach nicht verstehen. Ich konnte auch das Geschenk nicht wirklich annehmen, denn er hat mich des Hauses verwiesen. Er hat mich rausgeschmissen. Ja? Und mein Vater hat halt eine Erziehung gehabt, die extrem patriarchisch war. Katastrophal, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das, was er nicht gelernt hat, ist Liebe zu zeigen und Liebe zu geben. Ein Mann muss hart sein, kennen wir doch. Ja? Und so ist er auch seinem Sohn gegenübergetreten.
Und du hattest wahrscheinlich auch ein schönes Rollenvorbild, ein Rollenmodell. So wird man sein.
Ja, ich habe immer den Konflikt gehabt, dass ich niemals so werden wollte wie mein Vater. Ja? Weil ich eben diese emotionale Wärme meiner Mutter so geschätzt habe. Und auch eher wie meine Mutter takte.
Ich glaube, da bist du auch das einzige Kind auf der Welt, was nicht so werden möchte wie die Eltern oder eins der Elternteile.
Ja, das ist halt immer zu Beginn der Widerstand, weil man auch die gute Absicht oft noch nicht durchschauen kann. Ja? Bei mir hat das wiederum ausgelöst, dass ich tatsächlich ab diesem Tag wirklich selbstständig war. Und mein Job war es, mit 18 Jahren jetzt mein Geld auch zu verdienen und den Erfolg zu erzwingen.
Ohne Leichen haben wir gelernt, aber einigermaßen.
Aber ja, mit extremer Disziplin. Freunde von mir sind am Wochenende Snowboarden gegangen. Ich bin Salzburger Gebürtiger. Die Berge sind vor der Tür. Gibt nichts Schöneres als ein geiler Pulverschnee. Aber ich war am Wochenende auf Terminen und habe verkauft. Ich habe mein Leben dem Erfolg untergeordnet.
Genau, also du hast gesagt untergeordnet. Ich hatte fast vermutet, du würdest geopfert sagen. Gerade eben hast du schon gesagt, dem wirtschaftlichen Erfolg bist du verfallen. Wir sind ja beim Einfach-Erfolgreich-Podcast. Wie einfach ist es dir denn damals vorgefallen? Vorgekommen?
Naja, schau, es war so einfach, dass ich mit 19 Jahren aufgrund meiner erfolgreichen Verkaufstätigkeit sämtliche Preise abgesandt habe und mit 19 Jahren schon auf der Bühne gestanden bin als Verkaufstrainer. Und mein großes Argument war immer, zu 99% verkaufen wir nicht, sondern wir machen Storytelling. Denn in meiner Welt beginnt der Verkauf erst beim ersten Nein. Dann geht der Verkauf erst los durch Argumentieren. Vorher ist es einfach nur durchbegleiten. Und dann zur richtigen Zeit darauf hinzuweisen, hier gilt es zu unterschreiben. Ja, genau. Der Preis war ein anderer. Durch das, dass es mir so leicht gefallen ist, diese Karriere auch wirklich zu starten. Durch Disziplin. Weil das habe ich mir geschworen. Ich werde diszipliniert an meiner Karriere arbeiten. Es hat sich bei mir dann so ausgewirkt, dass meine emotionale Kompetenz eher verloren gegangen ist und mich zu einem Triple A entwickelt habe.
Ich weiß ja, wofür es steht, aber lass es unsere Hörerin auch nochmal wissen.
In der Bank ist es eine gute Bezeichnung, ein AAA zu haben, ja, höchste Bonität. Bei mir war es nicht so, bei mir war es eher die Abkürzung für affektiertes, arrogantes Arschloch.
Nochmal
und das war ich dazu mal.
Die Selbstbeschreibung ist arrogantes, affektiertes Arschloch.
Richtig. Und so habe ich mich verhalten. Was kostet die Welt? Ich habe pro Abend Tausende von Schillings ausgegeben, also Hunderte von Euros beim Weggehen. Und habe es mir einfach gut gehen lassen, weil mein Konto ist explodiert. Ich habe aber auch erst viel zu spät erfahren, dass nach einem Jahr dann die Sozialversicherung kommt und das Finanzamt kommt. Und das hat mir dann sehr schnell wieder auch am Boden der Realität geholt.
Ja, Einnahmen ist nicht gleich Gewinn, ne?
Richtig, genau, ja.
Für alle Unternehmer, alle Selbstständigen, die ein bisschen dabei sind, ja, ich hoffe, ihr habt es auf eine sanftere Art gelernt. Ist denn so viel übrig geblieben? Also hast du so sehr auf die, Kacke gehauen, dass es alles weg war oder war noch genug da und es war halt lästig?
Also ich habe die Kurve gekratzt, ja. Ich habe die Kurve gekratzt, so möchte ich es sagen. Ich habe aber nicht meine erste Million oder meine ersten 100.000 auf die Seite gebracht, sondern ich habe gelebt. Ich war ein Lebefroh. Eben ein AAA. Ja? Okay. Und trotz alledem aus dem heraus mich dann aber auch weiterentwickelt durch Fortbildung, durch Seminare. Und der nächste Knackpunkt bei mir war mit 24, denn da habe ich mal begonnen, meine Karriere in der Besonnungsindustrie, in der Freizeitbranche zu starten, mit einem Handelsunternehmen und wurde dann auch Vater mit 25. Und diese Rolle hat wieder mein Bild oder meine Priorität in Bezug auf Erfolg komplett verändert.
Okay, also dritter Abschnitt sozusagen, die erst, da warst du auf eigene Rechnung selbstständig oder warst du angestellt als Verkäufer?
Auf eigene Rechnung, immer selbstständig mit eigenen Gewerbeschein. Ja.
Und mit 25 sozusagen war der Abschnitt, kam dann zu einem Ende. Du bist Unternehmer geworden im Sinne, eigenes Unternehmen gegründet und gleichzeitig nochmal eine neue Rolle dieses Vaters.
Ja, das war mit 24 die erste GmbH gegründet, dem Vertrieb von Versicherungen Adieu gesagt, auf eine Folgeprovision von monatlich XY und Schinding verzichtet. Ja. Weil ich einen neuen Weg gegangen bin.
Was war der Auslöser für die Entscheidung, dass du diesen neuen Weg beschreiten möchtest?
Mit 24 noch die Möglichkeit, noch mehr Eigenverantwortung leben zu können, weniger Unabhängigkeit und einfach den Markt der Besonnungsindustrie als interessanten Markt erkannt. Wir haben natürlich eine Marktanalyse gemacht. Das war total befremdlich für meine Kollegen, die Solarien verkauft haben. Ich habe sie mir alle eingeladen und gefragt, was ist dein USP, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Und jeder hat mir als Antwort gegeben, ich bin billig. Okay. Ich wollte aber nicht billig einkaufen, sondern ich wollte Qualität. Und somit habe ich erkannt, da ist Markt für Charlie Lechner.
Und warst du auch Verkäufer genug? Okay, also du hast wirklich die Gelegenheit präsentiert bekommen, erkannt und dann auch ergriffen.
Ja, genau.
Und ich glaube, als Unternehmer warst du, viele würden sagen, auch erfolgreich. Nimm uns einmal kurz mit auf die Reise, was mit dem Unternehmen passiert ist und dann würde mich eigentlich noch viel mehr der Rollenwechsel als Vater dann interessieren.
Gerne. Also mit 24 begonnen, erste GmbH Handelsunternehmen, mit 25 Vater geworden, was eine Herausforderung war, weil dann noch die Karriere im Vordergrund war zu Beginn. Mit 25,5 die nächste GmbH gegründet, ein Franchise-Unternehmen für Sonnenstudios. Mit 28 eine Discount-Firma gegründet, weil einige Sonnenstudio-Betreiber mitbekommen haben, dass meine Handelsfirma im Nahverhältnis zur Franchise-Firma ist und sie fördern doch nicht sowas. Somit habe ich halt dann einen Discount gegründet, anonym, und dann haben sie halt dort eingekauft. Des Weiteren alle wichtigen Positionen in der Wirtschaftskammer in Deutschland, Handelskammer abgedeckt und einen privaten Verband für Qualitätsmanagement und Sicherung in der Besonnungsindustrie gegründet. Und mit spätestens 29 war ich ein Kartell.
War es ein Kartell, ja.
Ja.
Andere könnten sagen, gut vernetzt, du sagst bewusste Kartell, weil es an dir auch wirklich keinen Weg dran vorbeiging, jetzt in die Österreich.
Nicht einmal die Gesetzgebung konnte an mir mehr vorbei. Also wir haben maßgeblich Einfluss genommen auf Gesetzgebung in Österreich. Und was ist aber parallel passiert? Ich war zwar sehr erfolgreich, meine Mitarbeiter haben mich zum einen geliebt, aber auch gefürchtet, weil ich ganz klare Regeln gelebt habe. Ja? Und einfach auch dazumals noch hin und wieder cholerisch war, gestehe ich auch ein. Ja, also manche Entscheidungen würde ich natürlich anders treffen. Parallel ist aber meine Tochter herangewachsen. Und ich habe erlebt, dass sich mehr und mehr meine Intention dorthin begibt, dass ich Termine absage, weil ich mit meiner Tochter einen Mittagsschlafall machen will. Ich habe auf einmal mehr und mehr wieder diese emotionale Wärme gesucht, weil sie die für mich angenehmer angefühlt hat wie XY Geld am Konto.
Da möchte ich tiefer rein. Ich habe gerade noch den Loop offen, geliebt und gefürchtet, weil du klare Regeln hast. Was sind das für Regeln, vor denen sich die Menschen gefürchtet haben vielleicht oder sich auch geliebt haben?
Naja, das Vorgehen war so, wenn ich bei mir in die Zentrale reinkommen bin, dass die Empfangsdame unten gemeldet hat in den ersten Stock, grün, dann sind sie alle am Arbeitsplatz sitzen geblieben, oder rot, dann haben sie WC, Kaffeeküche oder Teeküche aufgesucht, weil das war das Signal, ich bin auf Strom. Und auf Strom war mit mir nicht gut Kirschen essen, weil wenn eine Anweisung von mir nicht befolgt wurde, aus Gründen auch immer, ich habe mir die Gründe, die haben mich gar nicht interessiert. sondern mein Gesetz war, wenn ich eine Anweisung gebe, dann ist die zu erfüllen und wenn es nicht passiert ist, habe ich ja gnadenlos gekündigt.
Okay, aber das sind ja persönliche Befindlichkeiten bei dir. Du hast ja von Regeln gesprochen. Gab es da auch Regeln oder war die Regel?
Selbstverständlich. Nein, selbstverständlich. Es gibt auch die Regel bei mir 1, 2, 3 in Sachen zu spät kommen. Beim ersten Mal 1 lachen wir drüber. Beim zweiten Mal klären wir nochmal ganz ausführlich die Konsequenzen. Und beim dritten Mal hast du einfach nur mal eines zu tun. Fahr ins Lohnbüro, hol dir deine Abrechnung. Und das war's.
Okay.
Das wussten sie.
Ich spreche im Training ja ganz gerne von liebevoll konsequent. Das klingt mehr nach konsequent als liebevoll. Aber,
ja, aber weißt du, zur selben Zeit hat dieser Charlie Lechner auch alle Mitarbeiter, von der Putzfrau bis zum Geschäftsführer, bis zur Geschäftsführerin, auch auf eine Woche Urlaub eingeladen, incentiv. Mhm. Als Dankeschön für ihr Engagement. Also, weißt du, bei mir war dieses Paradoxe, ich wollte Karriere machen und war da. Diese Härte, die ich mir selber auferlegt habe, habe ich von jedem anderen erwartet.
Ja.
Und trotzdem habe ich aber gewusst, mit Emotion, mit Goodies, könnte man auch sein Ziel erreichen. Ja?
Ja,
und das war halt diese Unberechenbarkeit in mir dazumals.
Genau, ich meine, damals kanntest du es noch nicht. Wir haben ja beide bei der Diborischen Ausbildung haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Und wäre es okay, dass ich mal das wiedergebe, was ich mir von deinem Profil gemerkt habe?
Sehr, sehr gerne.
Also ich habe mir gemerkt, ungefähr alle Ausprägungen hoch. Also die Offenheit. Ne? Also denken kannst du, schöne Erlebnisse hast du auch ganz gerne. Extrovertiertheit hoch, das heißt auch ein hohes Durchsetzungsvermögen. Magst es aber auch, die schönen, angenehmen Dinge in der Gesellschaft vor allem zu erleben. Probleme nimmst du selten wahr oder die Risiken, über die andere sprechen, kannst du vielleicht kognitiv begreifen, machst du nichts mit, aber wenn es schief geht, regst du dich auch nicht aus. Das ist mit dem Choleriker, finde ich, spannend, weil ich habe mir gemerkt, dass die Wohle auch gar nicht so hoch ist. Passt eigentlich nicht zum Choleriker, aber naja.
Doch, ist hoch bei mir. Wohle ist hoch. Ich habe überdurchschnittliche Wohler für Männer. Ich habe 65 Perzentil Wohler, ohne problemorientiertes Denken konditioniert zu haben. Das heißt, bei mir war einfach, sobald ich in Neurotizismus gekippt bin, war Drama.
Genau.
Ja?
Genau. Und fleißig bist du, haben wir gehört. Ordnung weiß ich gar nicht, aber ist, glaube ich, auch hoch. Ich habe mir gemerkt, Politeness, also Regeln, weißt du, dass es die gibt und wäre schön, wenn die anderen sich dran halten. Für dich selber gelten die nicht so.
Also sagen wir mal so, ich habe drei Ausprägungen, die sind gering.
Ja.
Das ist problemorientiertes Denken, 4%. Politeness, Benehmen an Hof, Festhalten an Ritualen, 0%. Und das letzte Ordnung, überschaubar mit 20%, aber dafür hoch ausgeprägten Fleiß, 98% Empathie. Das ist für mich eben dieser Widerspruch gewesen, Intellekt gegen Empathie und diese hohe Dominanz mit 98%.
Genau, die sticht ja wahrscheinlich. Ja, mit der Empathie hast du offensichtlich lange Zeit zurückgefahren, deine zwischenmenschlichen Fähigkeiten für diesen Erfolg, dem du verfallen bist, das Versprechen, was der 12-jährige Charlie sich selber gegeben hat, sozusagen. Und jetzt habe ich herausgehört, mit der Tochter ist die, mit der Dominanz kommt ja auch der Status häufig. Und das mit dem Status, vielleicht warst du ja auch schon erfolgreich genug sozusagen, ein bisschen satt, aber Mittagsschlaf mit der Tochter mehr als wichtiger als Termine, passt ja nur so halb zu dem, ich gehe über Leichen, um erfolgreich zu sein. Wie bist du denn damit umgegangen? Das war ja, ich meine, es kam ja offensichtlich aus dir heraus, war das eine bewusste Entscheidung oder war das eher eine Beobachtung, die du an dir selber irgendwann mal zeitigen konntest?
Also in der Nachreflexion, und mittlerweile habe ich sie ausführlich reflektiert, kann ich sagen, ich habe eine neue Rolle eingenommen in dem Moment, wo ich Vater wurde. Und zwar die Vaterrolle. Ich habe ein Handbuch, eine Dissertation über mich, über all meine Rollen. Das Buch hat 68 Seiten. Und jedes Mal, wenn eine neue Rolle bei mir dazukommt, die ich dekodiere, die ich erkenne, definiere ich sie, damit ich auch meine Stärken und Schwächen in dieser Rolle mir bewusst mache. Und in dem Moment, wo ich Vater wurde, habe ich meine Vaterrolle definiert. Für Insider aus der Welt des NLPs über die logischen Ebenen. Mit Stärken und Schwächen. Und natürlich war da schon wieder das Target von mir, dass ich auf keinen Fall so werden will wie mein Vater. sondern genau das Gegenteil. Ja. Und ich glaube, jeder Mensch wird verstehen, wenn er mal sein eigenes Kind am Brustkorb Haut auf Haut liegen hatte und diese Atmung hört und diesen Urfrieden noch wahrnimmt bei Babys. Dieses bestimmende Element, es gibt Herzschlag und Atmung und das reicht aus zum Leben. Frei von jeder Erwartung, die uns dann als Erwachsener auch noch übergestülpt wird oder als Kindern in der Schule dann übergestülpt wird, Rolle Schüler und so weiter und so fort. Und das war für mich der im Endeffekt der Herzensöffner, der dann entschieden hat, raus aus dieser immer für mich auch konflikthaften AAA-Rolle, weil ich wusste ja, sie ist nicht okay, ich habe sie ja mitgekriegt, aber ich konnte nicht anders.
Genau. Also ich würde es ganz gerne einem explizit machen. Du hast es gesagt, aber letzten Endes, du hast dir selber die Rollen definiert. Also du hast dir bewusst gemacht, welchen Hut habe ich sozusagen auf? Man spricht ja auch von Hüten. Und woran würde ich festmachen, dass ich diesen Hut ganz gut ausfülle, diese Rolle ganz gut lebe? Ich weiß nicht, ob du positiv oder negativ hingegangen bist. Für mich ist jetzt das Wichtige, du hast es dir bewusst gemacht. Hey, da ist eine Rolle. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich diese Rolle gut lebe? So als Tipp für die Hörerin, für den Hörer, da mal drüber nachzudenken. Jetzt bist du ja offensichtlich auch in dem Bereich Coaching, Training, hast du schon gesagt, gegangen. Und wenn du eins kannst, behaupte ich mal, kannst Menschen triggern. Also ich bin überrascht, wie friedlich das Gespräch bis hierhin verläuft. Ich kenne wenige, die das mit... Es wird schon gespürt, du meinst es gut damit. Es ist nicht einfach polarisieren, ums Polarisieren will. Da kenne ich einige, die einfach nur irgendwas, Standpunkte raushauen.
Raushauen.
Du machst es ja mit einem bestimmten Zweck, der mir auch nicht immer ganz klar ist. Aber was hat dazu geführt, dass du im Bereich Coaching jetzt anderen hilfst, sich auch besser zu verstehen und die Rollen, die sie eben leben? Nimm uns da mal mit auf die Reise.
Da ich als Unternehmer immer auch die Verantwortung gesehen habe, mein Team weiterzubilden, haben wir montags zum Beispiel mal Lesekreis gemacht am Nachmittag, Vertrieb und so. Und aus dem heraus habe ich für mich auch immer selber Seminare und Fortbildungen besucht. In den 90er Jahren war sehr viel Mentalcoaching und Denken. Und ich habe aber bei mir festgestellt, dass manche Interventionen nicht funktionieren, weil das Denken alleine nicht reicht. Sondern ich habe dann in Gedanken gut mitgekriegt, ich mache noch immer die Scheiße wie früher. Da muss mehr geben. Ja? Und das ist auch die große Erkenntnis, die ich mittlerweile für mich gefunden habe und die ich auch weitergebe auf Seminaren oder im Einzelcoaching natürlich anwende, dass wir nicht nur Geist sind. Dieses Gehirn alleine ist noch nicht der Mensch, der das Gehirn trägt. Wir haben genauso viele und viel mehr Speicherungen auf der körperlichen Ebene und auf der Gefühlsebene. Und ich habe für mich gelernt, dass es Sinn macht, wenn ich in einer Situation behaftet bin, vielleicht schon öfters erlebt habe oder immer wieder erlebt habe, Déjà-vus kennen wir alle, dass ich einmal begonnen habe zu lernen, wenn ich in einer Konfliktsituation bin. Und das erkennen wir ja. Also wenn ich in einem Konflikt bin, das kriege ich mit. Ja, den Hausverstand hat jeder. Dass ich mich dann den Konflikt nicht ergebe, sondern das innere Gedankengut einmal kontrolliere auf Moment einmal. Da ist jetzt wieder so eine Situation. Die macht was mit mir. Und dann ist einmal der Job eins, dass ich nicht die Gedanken prüfe, die ich habe, sondern meinen Gefühlszustand im Körper. Wo verspannt sich mein Körper? Wieso wollen meine Gefühle mich in einem verspannten Zustand haben, wenn diese Situation eintritt? Die nächste Abfrage, welche Haltung nehme ich ein? Wieso zieht es mich zusammen, wenn ich in so einer Situation bin? Und erst als dritte Abfrage, welche Erinnerungen sind da in Bezug auf früher? Und nach dieser Abfrage fällt es einem tatsächlich, nicht weitersagen, es fällt einem tatsächlich auf, dass wir vergangenheitsbezogen reagieren. Unsere Gefühle aus der Vergangenheit sind, unsere Haltung und unsere Gedanken. Und wenn ich aber im Hier und Jetzt leben will, und das labert doch eh, Entschuldigung, das sagt doch eh jeder, lebe im Hier und Jetzt, sie sagen dann nur nicht, wie es wirklich funktioniert, weil sie es manchmal selber nicht wissen. Meine Eintrittskarte ins Hier und Jetzt war, dass ich gelernt habe, meine Gefühle wahrzunehmen und auszuleiten, also dissoziiert wahrzunehmen, meine Gedanken dissoziiert wahrzunehmen und mein Verhalten meine Haltung dissoziiert wahrzunehmen und bevor ich reagiere auf die Situation, so wie früher, mich neu aufzusetzen. Mhm. In diesem Moment, wo es passiert. Und das ist für mich gegenwartsorientiertes Denken, das ist für mich Gedankenhygiene, Gefühlshygiene und Haltungshygiene. Bewusst nützen.
Da kommt viel zusammen. Dissoziation ist ein relativ häufig verwandtes Wort, trotzdem nochmal für die Menschen, die es nicht kennen. Das ist, ich nehme eine Situation eher wahr wie im Fernsehen von außen oder so eine Postkarte. Ne? Ich schaue mir eine Postkarte an, wie da irgendwas ist, sehe mich selber sozusagen von außen, assoziiert wäre das Gegenteil. Das heißt, ich schaue durch meine eigenen Augen, schaue sozusagen, sehe meine Hände, sehe meine Füße. Ja. Und ja, tatsächlich, hilfst du Menschen, aus sich herauszugehen? Und zwar nicht im sportlichen Sinne über ihre eigentlichen Leistungsgrenzen heraus, sondern für mich kommt da was zusammen. Das hast du gerade auch schon mal angedeutet. Viktor Frankl hat das ja mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Und das Zitat
geht dann ein bisschen weiter.
Der freie Wille. Aber letztendlich in diesem Raum liegt, ne, mal kurz aus sich rausgehen, schauen, wie will ich eigentlich, wie würde ich denn die Rolle gelebt wissen wollen, wenn ich es bewusst machen würde und dann entsprechend zu handeln und nicht Knopf drücken und ich handle automatisch. Ja, was würde denn jetzt, was würden deine Kinder sagen? Wie gut ist es dir gelungen, aus den Situationen rauszugehen immer mal wieder?
Ja, da hätte ich viele Beispiele. Nochmal, auch von der Einleitung herzlichen Dank, dass du gemeint hast, ich gerne der aussterben bedrohten Rasse an. Das ist deshalb, weil ich glücklich verheiratet bin seit über 20 Jahren. Und das schaffen nicht mehr viele. Glücklich verheiratet heißt für mich, dass Beziehung immer Arbeit ist. Dass man nicht stehen bleiben darf und dass das Ziel die Annäherung ist. Denn zu Beginn ist ja nichts anderes wie eine chemische Vergiftung. Wir sehen ja uns, wir nehmen unser Gegenüber ja gar nicht so wahr, wie es ist, sondern dieser chemische Cocktail, der 6 bis 8 Wochen anhält, lässt uns ja in Euphorie verfallen dem Gegenüber und wir kriegen die Gegensätzlichkeit gar nicht so mit. Heißt, glücklich verheiratet, deshalb aussterben bedrohte Rasse. Meine 4 Töchter, ich habe 4 Töchter, nicht 3. Mein Vater ist 4, ja. Und mit diesen 4 Töchtern habe ich mir auch erlaubt, als Philosophie zu sehen, dass ich sie nicht erziehe, sondern begleite. Und ich sage meinen Töchtern auch immer ins Gesicht, schau, es ist sowieso egal, wie ich euch begegne, spätestens wenn ihr erwachsen seid, werdet ihr bei einem Psycho landen und sagen, die Eltern sind schuld. Wir sind einfach der Modellimperativ. Damit dürfen wir leben. Wir können in guter Absicht handeln, aber meine Erfahrung ist, meinen Kindern das zu ermöglichen, was ihnen wichtig war, wenn sie es wollen und nicht, weil ich es will.
Tatsächlich würde ich sogar sagen, Imperativ ist was, das ist unsere Rolle als Eltern. Wir dürfen Regeln setzen und dann natürlich auch, es ist die Aufgabe von den Kindern zu testen, wie ernst meinen wir es, aber dann eben auch die Regeln liebevoll, konsequent durchzusetzen und helfen den Kindern damit mehr, als wenn wir immer alles erlauben. Hier noch 1 Stunde, 2 Stunden, 5 Tage Medienzeit, noch ein bisschen mehr Zucker, sonst irgendwas. Und ich glaube, es ist das. Und ja, du hast recht, ich habe Richtung meine Eltern viele Vorwürfe früher ausgesprochen, jetzt wo ich selber Vater bin, ändern sich manche Dinge und so wie du es sagst, wahrscheinlich gibt es die eine oder andere Stelle, wo dann einer von meinen beiden Söhnen in 20, 30 Jahren beim Coach sitzt oder beim Psychiater. Und da, auch das könnte heißen, ich habe meinen Job, meine Rolle gut ausgefüllt.
Ergänzung zu den Eltern vielleicht, Klammer auf. Für mich war es sehr hilfreich und wirklich sehr befreiend. Und wenn man die Chance noch hat, bitte nützt sie. Verhaftet eure Mutter, verhaftet euren Vater für ein Wochenende alleine. Du mit einem Elternteil und dann lass dir ausführlich deren Kindheit erzählen. Du wirst verblüfft sein, was deine Eltern bei dir nicht mehr in der Erziehung angewendet haben, was sie selber erlebt haben. Meine Mutter, schwerst traumatisiert aus der Kriegszeit. Mein Vater, schwerst traumatisiert aus der Kriegszeit, obwohl sie waren selber Kinder, beide Jahrgang 39. Aber die Erziehungsmethoden, die wollen wir nicht mehr. Na. Die sind out. Ja? Und trotzdem konnten sie nicht anders. Ja? Also ich möchte da auch wirklich einen Appell starten. Gib deinen Eltern die Schuld, dann seid ihr ausgeliefert. Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Lern zu verstehen, dass auch sie schon Evolution gelebt haben. Dass sie schon Veränderungen umgesetzt haben, wie sie selber erzogen wurden und dann kehr vor der eigenen Tür. Ja? Wenn du das nicht machst, hast du große Gefahr, dass du zu einem spirituell erleuchteten Süßwasserkarpfen mutierst. Und dieser Stellenwert, den musst du selber prüfen.
Ja. Danke für den klaren Aufruf, für die klaren Worte. Für mich kommen da zwei Sachen zusammen. Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen und unsere Riesen sind unsere Eltern und die sind im Grunde auch nur Zwerge auf den Schultern ihrer Riesen sozusagen. Und es geht halt immer weiter. Wir wissen heute ganz viele Dinge, die unsere Eltern noch nicht wussten, was gesellschaftlich auch vielleicht schon gewusst, aber was da richtig oder falsch ist. Und du hast es gerade nicht so gesagt, aber für mich ist da diese Vorannahme, dass Menschen immer aus ihrer besten Option heraus handeln. Sie konnten es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Vielleicht, weil sie keine Vorbilder hatten, vielleicht, weil sie es nicht gelernt haben, vielleicht auch, weil sie in ihren Gefühlen gefangen waren und eben noch nicht beim Charlie gelernt haben, sich von außen zu betrachten in der Situation. Also, ich kann das, was du gesagt hast, nur unterstützen. Nehmt euch diese Zeit mit den Eltern, wenn es noch geht.
Ich möchte ein Beispiel sagen dazu. Ich habe drei ältere Schwestern. Und am Wochenende, am Sonntag, wenn wir Glück hatten, war Papa zu Hause, sonst war er immer arbeiten, drei Jobs, damit er uns durchernähren kann. Und die Mädels durften nach dem Mittagessen mit ihm blödeln, auf ihm herumklettern, ja, Spaß haben. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich auf ihn raufklettern wollte, hat er mich zurückgewiesen. Ich bin in meinem ganzen Leben kein einziges Mal auf meinen Schoß von meinem Vater gesessen. Mhm. Ich wusste nicht, warum er mich zurückweist. Ich dachte, es hat was mit mir zu tun. Mhm. Später dann, wie ich dieses Wochenende mit ihm hatte, habe ich ihn gefragt, warum hast du mich immer zurückgewiesen als Kind? Und er hat mir wirklich als Antwort gegeben, ich wollte nicht, dass du schwul wirst.
Ja. Genau, sehr gute Intention. Also nicht, dass ich das beeinflussen ließe meines Wissens nach, aber ja, und da, wie befreiend muss das gewesen sein von dir, die Antwort? Ich meine, klar, kannst du dir jetzt sagen, einmal vor die Stirn klatschen. Auf der anderen Seite, es war halt Abweisung, so kam es bei dir an. Es ist die Bewertung, die du, Charlie, draufgepackt hast von dem Verhalten, was du beobachtet hast. Und da die Gelegenheit zu bekommen, die ein oder andere Auflösung zu kriegen. Ja, schön, dass du die Zeit hattest, mit deinem Vater so ein Gespräch zu führen.
Kann ich nur empfehlen, denn eine Aussöhnung mit Vater und Mutter ist zwingend notwendig und bitte nicht nur auf nicht nur auf geistiger Ebene. Ich verzeihe euch, weil ich den Fehler gemacht habe. Wir müssen unseren Eltern gar nicht verzeihen. Wir müssen uns verzeihen können über die Urteile, die wir über unsere Eltern gefällt haben.
Über die Bewertung, die unser Kopf, unser Hirn, unser Denken auf irgendwelche Situationen sozusagen drauf labelt. Und dafür bedarf sehr viel Ruhe, die Möglichkeit, Abstand zu nehmen, die Möglichkeit, auch sich mal an die eigene Nase zu fassen. Genau. Da bist du ja, glaube ich, ganz gut drin. Ich hatte ja gerade eben die Frage gestellt, wie du das mit den Trägern machst. Lass uns da nochmal zurückkommen. Weil meine Vermutung ist, dass hier jetzt gerade zwei Gesprächsstrecke zusammenkommen. Es geht ja letzten Endes ums Loslassen. Loslassen von Bewertung, Loslassen von alten Strukturen, von Verhaltens-, von Denkstrukturen. Bring mir mal bei, wie du es machst, was du es machst, warum du es machst.
Das Wichtigste, was ist einmal Triggern? Triggern in meiner Welt ist, jemanden aus der Komfortzone eskalieren zu lassen. Das heißt, ich provoziere Widerstand, ich provoziere Bewertungen, Beurteilungen bis hin zu Verurteilungen. Mit dem Ziel, dass ich dann in dem Moment, wo ich sage, und jetzt spürt ihr mal in euren Körper rein, was das mit euch macht, wenn ihr in Widerstand geht. Wem geht's denn jetzt schlecht, euch oder mir? Ich habe meinen State nach wie vor. Ihr habt meine Botschaft aufgegriffen und ihr trägt sie jetzt in euren Körper aus. Das ist wie ein Elfmeter ohne Tormann. Ihr schießt euch selber ab. Und da ich sie durchs Triggern auch in die Gefühlswelt bringe und sie spüren, dass sie einen erhöhten Herzschlag haben, eine Druckatmung haben, ein Ziehen im Bauch haben, ein Krampfen in den Schultern haben, eine Verspannung im Nacken oder what else? Das machen sie ja selber. Das schalten sie selber in dem Moment dann frei, aber unbewusst. Weil sie in Widerstand gehen. Und durch das Triggern kann ich ihnen bewusst machen, dass sie nicht nur aus Gedankengut bestehen, sondern auch immer auch die Gefühlswelt reagiert bei Bewertungen und auch die Haltung reagiert. Und wenn ihnen das bewusst ist, dass sie, wenn sie in Widerstand gehen, im Endeffekt sich selber abschießen und ein Eigentor schießen, ja, sind sie auch dann bereit, daran zu arbeiten, und dann kommt das Design. Wir würden in der Fachsprache sagen, Pain first, den Schmerz erleben lassen, um dann eine Lösung zu finden. Warum funktioniert das bei mir? Das fragen sich sehr, sehr viele Kollegen, weil ich habe auch immer wieder Kollegen, die zu mir sagen, Charlie, so wie du auf der Bühne auftrittst, das würde ich mir nie erlauben. Ja? Aber ich glaube, diese drei Indikatoren, die wir vorher angesprochen haben, Empathie, 98%, Durchsetzungsvermögen, 98% und Intellekt, 92%. Löst beim Gegenüber aus, dass ich Schritte setze, die zwar wehtun, aber ich weiß warum. Und ich mache es aus Wertschätzung und Liebe und nicht aus Kommerz heraus. Ja? Denn den Kommerz habe ich abgelegt. Und wenn Sie daher erkennen, dass Sie über die Pain besser lernen können, über die Trigger überhaupt einmal die Möglichkeit kriegen, aus dieser Situation, und das ist jetzt wieder das Zauberwort, das möchte ich nur sagen, Herr Kajo. In dem Moment, wo Sie dann in dieser Situation erkennen, dass Sie einen Moment daraus gestalten können, also wieder denken, Moment einmal. Was sind jetzt diese Gefühle in mir, diese Haltung in mir und diese Gedanken in mir? Will ich denen jetzt noch folgen? Will ich jetzt wieder vergangenheitsorientiert reagieren? Wenn Sie das schaffen, den Moment zu prüfen, dann sind Sie das erste Mal in einer Betrachtung der Situation dissoziiert oder Metaebene wiederum, ja? Also eher Metaebene im fachlichen Fach gescheit, ja? Und dann beginnt ja erst das Leben. Solange wir die Sklaven unserer Gefühle der Vergangenheit sind, bist du ja gar nicht im Hier und Jetzt. Du lebst eine vergangene Realität und du glaubst noch an die.
Ja. Und letzten Endes ist es ja das, wo viele hinten drauf hinaus wollen. Du hast gerade eben von den 90ern viel Kopf. Das ist ja erstmal Selbstbewusstsein. Hey, ich bin in einer Situation, wo ich vielleicht mal anders handeln möchte, das erstmal wahrnehmen. Weil ganz ehrlich, ja, mir war häufig dann, da war nichts mit Selbstbewusstsein. Erstmal das Finden und dann eben bewusst die Entscheidung zu treffen. Und dann kommen wir ja erstmal in eine Selbstwirksamkeit. Ne? Also bewusste Entscheidung, bewusstes Handeln. Und damit gibt ja Selbstwirksamkeit. Und dann ist wieder die Frage, wo sind wir beim Erfolg? Was machst denn du anders? Ajo,
bitte kannst du den Satz noch einmal wiederholen für deine Hörer. Das Selbstbewusstsein heißt, dass wir uns einmal selbstbewusst machen, wer wir sind. Und erst wenn wir das verinnerlicht haben, Selbstwirksamkeit leben können nach außen. Weil die wollen ja immer gleich nach außen wirken, Hajo, bevor sie noch wissen, wer sie selber sind. Das pfeift nicht, das funktioniert nicht.
Das pfeift nicht, genau. Und die Bewertung, was sollen die anderen von uns denken, kommt ja da noch dazu. Dann wollen wir ja schon wieder Gedanken in die Köpfe von den anderen pflanzen, die damit beschäftigt sind, ihr eigenes Leben nicht wahrzunehmen.
Das ist aber Fleißaufgabe, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also wer sich noch Gedanken über andere macht und sie nicht in der Eigenverantwortung belässt, der spielt halt noch das Ping-Pong-Spiel des Gefallenwollens mit. Das kann man lassen. Ja, ich bin, wie ich bin, wer ich bin, ich handle in guter Absicht. Und wenn das jemand nicht erkennt, weil er meint, ich bin zu liberal, dann ist das sein Problem. Wer sagt es? Er. Wer denkt es? Er. Wer kann sich's behalten? Er.
Den musst du noch mal langsam machen. Das ist ein so wichtiger Satz, den ich immer wieder von dir höre. Nochmal.
Wir nehmen ein Beispiel, wie ich es von Kindheit an erlebt habe, dass jemand auf mich zukommt und sagt, du kannst doch nicht so und so sein. Du musst so und so sein. Wenn ich dieser Aufforderung folge, werde ich kein Selbstbild aufbauen können, sondern eher nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen. Wie verhindere ich das? Indem ich mir mal bewusst mache, wenn ein anderer Mensch redet, dann kommen diese Schwingungen an, und zwar im Ohr. Und übers Ohr geht es ins Gehirn, ins Herz und in den Bauch und in den Körper. Das heißt, ich muss mich einmal so weit abgrenzen können, dass mir bewusst ist, wenn auch immer mein Gegenüber was sagt, wer sagt es? Das Gegenüber. Wer denkt so? Das Gegenüber. Jetzt habe ich zwei Fliegen auf einen Schlag. Erstens einmal kann mein Körper entspannen und stellt fest, oh, das Thema gehört gar nicht mir.
An der Stelle weiteratmen.
Ja, ich gebe es zurück und dann lasse die sogar die Informationsbombe im Gehirn des Gegenüber explodieren, indem ich sage, behalte es. Würdest du also jetzt zu mir sagen, Hajo, Charlie, du bist ein Volltrottel, probieren wir es doch einmal. Bitte leb das Zitat, ich weiß, dass du es nicht so glaubst, Schulcharakter.
Charlie, du bist ja wirklich ein Volltrottel.
Wer sagt das?
Ich.
Wer denkt das?
Ja, in dem Fall auch ich.
Behalte es.
Ich möchte es gar nicht.
Danke für die Reaktion und die Ehrlichkeit ist zum Schluss. Ich möchte es gar nicht, weil das passiert bei deinen Leuten dann. Sie fühlen sich auf einmal unwohl und kriegen mit, oh, scheinbar habe ich jetzt eine Grenze überschritten.
Und pass mal auf, du hast uns gerade hier was erleben lassen. Ich mache jetzt nochmal aus den 90ern im Kopf. Ich denke ja ganz viel mit den Kalendersprüchen. Ich packe jetzt mal zwei Sachen aus dem Kopf und du kannst selber für dich entscheiden, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was wirkungsmächtiger ist. Es gibt diesen Kalenderspruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja? Also wer denkt wieder die Kiste, ist der eine. Und der andere, der sogar noch mehr mit mir auslöst, aber letzten Endes auch überwiegend im Kopf bleibt, ist, was der andere über mich denkt, geht mich genau genommen gar nichts an.
Richtig.
Ist im Kopf richtig, sagen wir sofort da. Aber mit dem, wer sagt's, wer denkt's, löst es halt doch ein bisschen mehr auf, weil es ein bisschen tiefer geht, weil es eben auch im Herz ankommt.
Aber mir ist eines wichtig bei dieser Dreisatztechnik noch dazu zu sagen. Diese Dreisatztechnik ist nicht vorgesehen, laut auszusprechen. Das ist nur bei Übungscharakter gescheit.
Oh, guter Hinweis. Danke. Ja,
weil wenn euer Boss meint, nein, sie haben noch keinen Anspruch auf eine Gehaltserhöhung und ihr sagt drauf, wer sagt das? Wer denkt das? Dann geht es nicht gut aus. Oder wenn ihr Verkehrskontrolle habt und das Organ sagt, Verkehrskontrolle, Papiere bitte. Und ihr sagt drauf, wer sagt das? Dann werdet ihr erleben, das eskaliert. Weil die Menschen handeln ja in guter Absicht. Das heißt, wenn ihr euch über dieses Denkmodell abgrenzen wollt, und das ist ein Gedankenhygiene, das ist Denken, eine unserer drei Positionen, in denen wir unser Leben erleben, ja, dann würde ich euch eher empfehlen, aus diesen drei Sätzen, wer sagt es, wer denkt es, behalte es, einfach ein Danke zu definieren. Und in diesem Danke steckt die Intention dieser drei Sätze drinnen. Weil dann kann man es auch aussprechen.
Genau. Und es ist ein sehr guter Hinweis, stille Übung. Und das ist was ich gut in dieser Lücke zwischen Reizen und Reaktion, also zwischen nein, du kriegst deine Gehaltserhöhung nicht und der totalen Explosion, einfach mit einem Danke, so, ich habe verstanden und mal schauen, wie es dann weitergeht.
Da ergänzend, du sagst Ursache und Wirkung, dazwischen ist der freie Wille, ist auch die Ursache, ist eine Situation, in der wir uns befinden. Dann kommt der zwingende Gedanke, Moment einmal. Und das ist genau dieser Job, den wir vor der Reaktion leben müssen. Moment einmal, hinterfrage deine Gefühle in dieser Situation, deine Gedanken und dein Verhalten. Und wie viel ist da aus der Vergangenheit? Und wenn du das dann durchschaust und sagst, so will ich nicht mehr reagieren müssen, dann hast du erkannt, wie du zwischen Reiz und Reaktion in die bewusste Kompetenz gehen kannst und somit auch eine ganz andere Ressource in Form von gegenwartsorientierten Denken leben kannst.
Sehr geil.
Wir brauchen diese Intervention, wir brauchen ein Modell, um zu verstehen, wie funktioniert denn das, dass ich aus Reiz nicht in die Reaktion gehe. Wir brauchen da dieses Hilfsmittel dazwischen. Ja, wie mache ich das denn? Weil diesen Satz habe ich im Retreats gehört, diesen Satz habe ich bei vielen Trainings schon gehört. Und wenn ich dann frage, wie gehe ich denn da vor?
Ja.
Naja, du musst deinen freien Willen generieren. Wie gehe ich da vor? Ich brauche ein Manual. Ja? Wenn ich Autofahren lerne, wie gehe ich vor? Ich nehme den Startschlüssel und starte. Vorsicht, wenn es die Kupplung der Druck da ist, hast du das erste Problem. Und genauso brauchen wir auch ein Anwendungsrezept, das uns in das gegenwartsorientierte Denken führt, weil das kann ich dann in jeder Lebensrolle leben. Für mich alleine, in meiner Beziehung, mit der Erziehung meiner Kinder als Vater und aber auch im Business und bei Freunden. Die Welt wird eine andere.
Ja. Und dann wird das mit dem Erfolg auch sehr viel einfacher. Lass mich das so als Suggestion in den Raum stellen. Ich finde das gerade extrem spannend, Charlie. Ist jetzt eine Minute oder zwei her, da hast du gesagt, ach, dann bist du ja noch im Ping-Pong des Gefallenwollens sozusagen gefangen oder lässt dich da gefangen halten. Und jetzt haben wir ja in der ersten Phase deines Lebens bis 12 mit den drei Schwestern, war ja genau das Spiel, was du gespielt hast. An welcher Stelle hast du aufgehört, dieses Spiel mitzuspielen?
Das heißt, du fragst mich jetzt das erste Mal, wann ich mich erfolgreich aus der Metaebene reflektiert habe und dann auch ein neues Verhalten generieren konnte. Ich gestehe jetzt auf der Stelle sofort ein, wer sagt es, wer denkt es, behalte es, ist ein Modell, das nicht ich erfunden habe, sondern das habe ich Mitte der 90er Jahre bei einem sehr freaky Seminar erlebt, weil Mitte der 90er war noch nicht die Seminarlandschaft so wie jetzt, dass man sich an einen Alexander Hartmann, Tobias Beck und wie sie alle heißen, wenden kann, ja, dass das selbstverständlich ist, dass man Persönlichkeitsentwicklung macht. Das war nur über Empfehlungstechnik zugänglich. Und dort habe ich gelernt, mich aus der Metaebene zu reflektieren, und zwar erfolgreich. Das war Mitte der 90er, also auch ziemlich d'accord mit ich werde bin Vater und werde Vater, ungefähr so in dieser Zeitspanne hinein. Okay. Ja, also. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich von dem Seminar nach Hause gekommen bin, habe den Fehler gemacht und habe es angewandt und ausgesprochen. Aha. Und alle haben es gesagt, jetzt ist er komplett deppert. Jetzt hat es ihn durchgeschossen. Man kommt mit einem Problem zu ihm und sagt, du Charlie, wir werden bei der Baustelle nicht termingerecht fertig. Und der sagt einfach nur, wer sagt das? Wer denkt das? Ja? Das ist ja keine Antwort. Also ich war dann sehr schnell Zauberlehrling. Gefahr, Vorsicht, werdet keine Zauberlehrlings. Und habe dann auch erst nach weiteren Schritten erkannt, Moment einmal, es ist klüger, wenn man dieses Modell denkt und somit ausspricht Danke und dann auch in die Verantwortung danach geht. Aber abgegrenzt, nicht mehr mit diesem Gefühlscocktail der Vergangenheit, wenn man vielleicht, spürt es mal rein bei euch, das Zauberwort, die Last der Verantwortung. Wer reagiert da noch in der Atmung? Wem zieht es da nur am Brustkorb zusammen oder am Bauch? Und solange diese Gefühle da sind, wirst du mit der Last Verantwortung nicht umgehen können. Und da dient dieses Element für mentale Gedankenhygiene schon mal sehr stark und ist sehr hilfreich.
Sehr stark, sehr stark. Na komm, machen wir das. Eigentlich kommt die Frage immer ein bisschen später, aber das ist doch jetzt, hast du dir selber die Steilvorlage gemacht. Wo kriegen wir denn mehr davon? Wer jetzt Gedankenhygiene machen möchte, wer solche Techniken nicht nur kognitiv hören, sondern auch mal erleben möchte. Wo gibt's mehr, Charlie?
Also die eine kleine Enttäuschung, die ich deinen Podcast-Hörern wirklich nicht vorenthalten kann, ist, ich hatte schon so viele Tage und Stunden als Trainer, als Seminarleiter in meinem Leben, dass ich 2020 entschlossen habe, ich gehe nicht mehr auf die Bühne des Lebens. Ich gebe keine Seminare mehr. Covid hat uns aber gezwungen, dass wir ein Versprechen einlösen. Weil beim letzten Seminar vor Covid, das war genau das Wochenende, bevor Lockdown war, musst du dir vorstellen. Du machst ein Körperseminar, wo du die Menschen ins Spüren und Fühlen bringen willst und sie dürfen sich nicht mehr berühren. Das ist abstrakt, das ist paradox. Ja? Und deshalb haben wir diesen Teilnehmern versprochen, wenn die Covid-Krise abgeschlossen ist und ich auch verstehen gelernt habe als Trainer, was Covid mit uns gemacht hat, dann ist es zwingend notwendig zu verstehen, dass das ein Time-Changer in uns war. Das ist vielleicht noch allen nicht bewusst. Die Arbeitswelt wird anders interpretiert. Ja? Jetzt, wenn jemand sich für eine Führungsposition bewirbt, ist nicht mehr die erste Frage, was ich verdiene, sondern 50% Homework ist eh okay, oder? Ja? Also, wo du dann als Unternehmer vielleicht da stehst und sagst, Moment mal, nein, das ist kein Selbstverständnis, weil es ist vorbei. Ja? Ist vorbei, und ja. Meine Entscheidung war, erst wenn ich das auch integrieren kann, was sich verändert hat in uns durch Covid, dann biete ich dieses eine letzte Seminar an, um mein Versprechen einzuhalten. Dann haben viele aus der Community gesagt, aber Charlie, wenn du ein Seminar anbietest, dann bitte all inclusive. Also nicht nur Einstieg und Aufbau, sondern all in one. Und deshalb haben meine Frau und ich entschieden, und by the way, wir haben viel zu wenig noch über meine Frau gesprochen, aber vielleicht kriegt sie selber die Chance, weil wir sind zu zweit auf der Bühne und wir sind ein Team nicht nur im, jetzt hätte ich schon fast gesagt, nicht nur im Bett, sondern auch im Business. Und wir sind 24/7 zusammen. Und es funktioniert trotzdem. Ja?
Und beide glücklich.
Ja, ja. Und meine Frau und ich haben somit uns geeinigt, dass wir noch ein letztes Seminar, das letzte Seminar geben. Dafür aber 4 Tage, all inklusiv. Rollenbewusstsein, Mutter-Vater-Bonding, spüren und fühlen wieder lernen, die älteste Sprache der Welt, bis hin zu einigen spooky Sachen, die dem Selbstwert sehr gut tun, zum Beispiel Baustahlstange biegen. Hier ansetzen, 8x8 mm Stärke, 2 Meter lang. Und das Gegenüber setzt auch hier an. Und dann biegen wir das Ding, weil wir den Schritt nach vorne uns erlauben und nicht mehr nach hinten ausweichen müssen. Nehmt euch dieses Symbolbild bitte, das ist wichtig. Hajo, sorry, jetzt bin ich in einem Redefluss. Wir sind konditioniert, den Schritt nach hinten zu setzen. Das lähmt uns und viele. Und erst wenn ich durch Entschlossenheit mit einer Referenz eine Bestätigung bekomme, wenn ich den Schritt nach vorne setze, bin ich erfolgreich. Und diese Referenz hole ich mir beim Eisenstangebiegen. Okay. Dann kann ich die auch nachhaltig verwenden.
Ich habe bislang nur davon gehört. Ich freue mich noch drauf, das mal zu erleben. Aber jetzt hast du uns auf die Folter gespannt, Charlie. Jetzt mach doch endlich mal auch die Werbung für dich, für die du, ich hoffe nicht für die du hier bist, aber die du hier an der Stelle gerne anbringen darfst.
Du, die Werbung ist ganz kurz gehalten. Es gibt eine Landingpage, die als Adresse hat www.charma.de. Also dort kannst du dich Cesar Heinrich an und Martina, richtig genau. So einfach ist es. Ja? Ja. Charlie und Martina, abgekürzt charma.de. Diese Landingpage präsentiert die Inhalte. Diese Landingpage präsentiert die Erfahrungen, die Klienten und Seminarteilnehmer schon mit uns gemacht haben. Also die Potpourri dessen, was man einfach anbietet, wenn man ein Seminar anbietet. Ja? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du einen Link ausschicken wirst, wo sie weitere Informationen dann bekommen oder
ich
was.
Ich packe das in die Shownotes und dann ist, glaube ich, auch,
genau.
Wer möchte,
dann möchte ich es anders beantworten. Genau, dann möchte ich es anders beantworten. Hajo schickt euch einen Link, bitte klickt auf diesen Link und dann kriegt ihr alle Informationen zu diesem Seminar über diese 4 Tage. Ich möchte noch einmal ein paar Highlights hervorheben dürfen. Nach diesen 4 Tagen bist du imstande, aus jeder Situation, auch wenn es eine traumatisierende wäre, aussteigen zu können und neu damit umgehen können. Weil du diese Technik lernst, aus einer Situation einen Moment zu machen und in diesem Moment dich neu aufsetzt. Und diese Technik wirst du dort lernen, weil die kann ich hier jetzt nicht vermitteln in dieser Zeit. Aber es hat ein bisschen was mit Gefühle zu tun, mit Gedanken und mit Haltung und mit einer inneren Absprache, sich neu aufzustellen. Es gibt auch gewisse Lebensthemen, die kannst du über den Kopf nicht auflösen. Wenn du zum Beispiel einen Bonding-Riss hast, einen Beziehungsriss, so wie es mir bei meinem Vater passiert ist, weil ich seine Ablehnung fehlinterpretiert habe. Da kann ich am 100-mal im Kopf versöhnen. Wenn das nicht über die Zelle geht, funktioniert es nicht. Auch das ist Bestandteil dieses Seminars. Dass wir uns in unserem Selbst wertschätzen und anerkennen und diese Bonding-Risse in Form eines Mutter-Vater-Bondings als Prozess abwickeln, nicht als Gespräch. Das ist dann ein körperlicher Prozess. Mehr will ich auch nicht dazu sagen, wird zu lange führen. Und wir stärken deinen Selbstwert durch Erfahrungen, die du nur in dieser Community machen kannst, weil ich weiß nicht, es gibt zurzeit, glaube ich, noch keinen Marktstand, der sagt, lass uns Eisenstange biegen, weil es dort auch nicht wirklich funktioniert. Ja, da braucht man schon ein bisschen Energy.
Genau. Und das Ganze, ich habe die Daten nicht ganz im Kopf, Anfang Mai, irgendwie 4. bis 7. Mai, irgendwie sowas?
4. bis 7. Mai, 4 Tage, die für euch eine Ewigkeit sein werden, aber dann binnen kürzester Zeit doch wieder vorbei sind. Und ich verspreche euch, mit echten Menschen, ja, mit vielen echten Menschen. Also wir haben auch dementsprechend.
Bitte? Also, ich wollte nur sagen, mit echten Menschen, nicht elektronisch, nicht virtuell, sondern
Live vor Ort. Nein, ich nehme auch keine Zoom-Teilnehmer oder keine Digital-Teilnehmer dazu, weil das Erleben nicht möglich ist über das digitale Netz. Eine Berührung über das digitale Netz wahrzunehmen, funktioniert zwar, aber das ist jetzt Level höchstes Intellekt-Level. Ja. Ich weiß, dass ich Menschen spüre und ich weiß, dass einige Menschen während des Interviews mit dir Gänsehaut bekommen haben. Meine! Ja. Weil ich habe sie geschickt. Und sie sind in meine Story reingegangen. Ja. Aber das ist High Level. Dort erleben, live ist der Ansatz.
Okay, der Aufruf ist klar. Dann lass uns mal zu den Fragen kommen, die jeder, der hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast zu Gast ist, beantworten darf. Charlie, was weißt du heute, was du gerne auch schon ein paar Jahre eher gewusst hättest?
Was weiß ich heute, was ich eher schon vor ein paar Jahren gewusst hätte? Dass ich okay bin, so wie ich bin.
Ich bin okay, so wie ich bin.
Ja. Ich bin, ja. Ich würde es wirklich so runterbrechen wollen. Hm. Okay. Weil erst dann beginnt alles.
Ja, dann fällt es auch leicht, das Spiel des Gefallenwollens nicht mehr mitspielen zu müssen.
Okay. Exakt.
Auf deiner Reise hast du doch bestimmt drei von diesen Aha-Erlebnissen. Ob das ein Buch, ob das ein Seminar, ob das ein Podcast, ein Kalenderspruch war. Drei von so Aha-Erlebnissen, die wirklich einen Einfluss auf dein Leben bis heute gehabt haben. Magst du da mal was raushauen?
Also aus wirtschaftlicher Erfolgsfaktorsicht würde ich sagen, das wesentliche Ereignis, erste wirtschaftliche Ereignis mit 18, die Feststellung, ich verkaufe gar nicht, ich erzähle Märchen. Ich mache Storytelling. Mhm. Und wenn ich Storytelling gut mache, dann muss ich am Ende nur mal sagen, und hier unterschreiben und fertig. Lustigerweise, die meisten Verkäufer haben Angst zu sagen, hier unterschreiben. Weil sie wissen, jetzt wird es kritisch. Oder meinen. Großer Fehler.
Die Gretchenfrage zu stellen, in wie es im Training. Und das ist unglaublich, wie viele Menschen da sind, um was zu verkaufen in einem Rollenspiel, wo es überhaupt nicht drauf ankommt und die Frage einfach nicht stellen.
Eben. Die erste Erkenntnis ist somit für mich, Verkauf beginnt erst nach dem ersten Nein. Denn jetzt muss ich Einwandbegegnung machen. Aber erst wenn ein Nein kommt und vorher muss ich mir einfach die Unterschrift holen. Macht die Arbeit als Verkäufer viel leichter. Ja? Das ist so das erste Highlight. Das zweite Highlight ist bei mir entstanden durch viel Meditation, viel Retreat bis hin zu 10 Tage Dunkelretreat. Und 10 Tage Dunkelretreat heißt kein Licht, keine Berührung, kein Reden, logischerweise kein Sehen und nix, dunkel, aus. Es werden dir alle Sinne abgeschalten.
10 Tage,
ja. Und wenn du es extrem machst, dann verzichtest du auch aufs Essen und nimmst nur Flüssigkeit zu dir, so wie ich sie gemacht habe. Und auch da wirst du dann feststellen, und das ist so abstrakt die Erkenntnis klingt, du bist entbehrlich. Welt dreht sich weiter. Nach diesen 10 Tagen waren für die anderen Menschen auch 10 Tage um, aber ich habe null beeinflusst. Und für mich war das so eine schöne Erkenntnis, anerkennen zu dürfen, dass ich absolut unwichtig bin. Und es schön ist, wenn dir Menschen auf einmal Aufmerksamkeit schenken und dich sehen. Das ist eine ganz andere Energie auf einmal. Denn er könnte dich auch ignorieren. Und um das konkreter zu machen, bei der Nachhausefahrt nach meinem Dunkelretreat, nach meinem ersten, ich bin leider dem verfallen, Suchtfaktor ist hoch, ja, weil es einfach so unglaublich erkenntnisreich ist und erfahrungsreich ist. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt nach Hause fahre und mich hält ein Polizist auf, ich nehme ihn in die Arme und sage, Dankeschön, dass Sie mich wahrgenommen haben. Denn ich komme aus dem Nichts. Ja? Und das ist ein ganz anderer Zugang. Prüf doch den Zugang. Nicht mehr die Belastung des Polizisten zu sehen, weil er dich aufhält, sondern das Dankeschön zu sehen, weil er dich sieht. Wir kennen das hawaiianische Versöhnungsritual. Ja? Ich sehe dich. Das ist eines der schönsten Geschenke, das uns passieren kann. Ja? Und trotz allem dürfen wir lernen, wenn sie uns sehen, dass sie nur mit ihren Erfahrungen und ihren Realitäten uns sehen. Danke, dass du mich siehst, aber es ist deines.
Es ist deines. Wo hast du das gemacht? 10 Tage Dunkelretreat.
Das gibt es in Österreich sogar. Da musst du nicht einmal nach Asien. Ja, da gibt's, kann ich dir gerne auch Referenzen schicken. Zentrum Mondsee. Ich bin ein Freund des Zen-Buddhismus, weil er das Strukturierteste ist, weil er dir alles abnimmt. Ja, die entscheiden sogar, wann wer essen darf und so. Und somit musstest du nicht entscheiden. Kannst du dir vorstellen, was das wiederum bei manchen Menschen auslöst, wenn vorgegeben wird, wer jetzt essen darf. Ja? Ja. Aber die brechen dann eh ab und die kommen auch nicht raus aus ihren...
Da sind noch ein paar Trigger, die vorher... Ja, also, okay. Und hast du da noch eine dritte?
Eine dritte. Wir haben nicht nur ein Hirn. Wir haben ein Kopfhirn, wir haben ein Herzhirn und wir haben ein Bauchhirn. Und erst wenn ich diese drei Gehirne in den Einklang bringe, erlebe ich das Potenzial des Machbaren in mir. Und das ist aber dafür, tja, wow. Weil das ist eine ganzheitliche Entscheidung, die ich dann treffen kann.
Ja, und ich glaube, das führt jetzt hier frage ich mal nicht nach, ich glaube, das könnte nochmal Stoff für eine ganz eigene Episode werden.
Wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, mein lieber Hajo.
Das, genau,
über die Wirbelsäule mit dem Herzen hin zum Gehirn direkte Connection hat und auch ein Bauchhirn da ist, das Impulse ins Gehirn schickt. Mhm. Über die Wirbelsäule.
Genau, ich glaube, Haare heißt es, ne?
Das Bauchhirn. Gut möglich, ja. Ja, ist Haare.
Also,
ja.
Ich habe da irgendwann mal, ja, genau. Wie gesagt, wir lassen es heute, für heute lassen wir das mal hier stehen. Okay. So, Charlie, wer ist denn aus deiner Sicht eine einfach erfolgreiche Person und hätte es auch mal verdient, hier eingeladen zu sein?
Meine Frau.
Die Martina, ja, das. Ja.
Das ist gut, ja. Ja, solltest du noch niemanden eingeladen haben, der über Deep Ocean spricht, dann würde ich dir das dringend empfehlen. Es ist eines der unglaublich schönsten Werkzeuge, die ich als Coach kennengelernt habe, um Menschen bewusst zu machen, warum sie so sind, wie sie sind. Ja. Und das auf wissenschaftlich fundierter Basis. Da hat man dann so einen schönen Leo-Schein. Ist wissenschaftlich legitim. Ja? Muss man nicht mehr über Gehirne reden, sondern ist halt wissenschaftlich validiert. Diese zwei Empfehlungen würde ich dir dringend geben.
Also tatsächlich hatte ich schon jemanden da, aber die Frage würde mich ja immer interessieren. Du bist ja den Weg, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter gegangen als ich mit dem Deep Ocean Institut. Wen genau? Eine bestimmte Person.
Also das ist wirklich jetzt Entscheidungsfindung auf höchstem Niveau. Jeder, also ich habe die Ausbildung komplett abgeschlossen, ja, Master und Consultant. Und du könntest jeden Master einladen für so ein Interview. Ja, also oder natürlich die Inhaber. Ja, aber da möchte ich jetzt nicht vorgeben oder selektieren, sondern wenn du jemanden, der Inhaber von Deep Ocean einlädst, wirst du einen hochqualifizierten Vortrag erleben. Oder Austausch.
Stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, spannend. Spannend. Ja, gerne. Also genau, ein oder zwei hatte ich schon da. Und das ist ja, haben wir ja heute auch immer mal wieder. Also der Filter läuft mit, würde ich mal sagen, sowohl bei dir als auch bei mir. Und manche Sachen lassen sich erklären. Und naja,
ist dann auch nicht noch nur das. Hajo, was ich glaube, ist, dieser wissenschaftliche Zugang von Deep Ocean ist ein Türöffner. Also ich habe es für mich sogar in der Praxis so erlebt, ins Unternehmensbegleiten, Unternehmenscoaching. Wenn ich jetzt als Humanenergetiker und Trainer in Österreich ein Unternehmen akquirieren würde und sagen würde, ich möchte deinen Mitarbeitern vermitteln, dass es drei Gehirne gibt, dann glaube ich, hätte ich eine andere Auftragslage. Und ich verwende tatsächlich Deep Ocean als Türöffner, als mentales Konzept, was ja jeder kapiert, dass das Sinn macht, wenn auf einmal das Unternehmen diese Deep Ocean-Sprache verstehen lernt und in dieser Sprache kommuniziert. Und danach ist es 100-mal leichter, dem Unternehmer zu empfehlen, weitere Schritte der Herzverbundenheit in der Unternehmerlandschaft leben zu können. Und das sind dann die Folgeaufträge.
Ja, und es ist halt Jahrzehnte der Erfahrung, über 8000 Studien und jetzt seit 15 Jahren wirklich bildgebende Verfahren, die das nochmal untermauern, dass es eben nicht nur Hirngespinste sind. Ja. Und am Ende des Tages hilft es ja alles nicht. Ne? Wir sind immer noch Menschen, die mit Gefühlen durch die Gegend, also mit all dem Wissen und der Selbsterkenntnis, wir haben halt immer noch einen Körper, wo auch noch ein bisschen was passiert. Es hilft halt so viel besser mit einem gemeinsamen Vokabular und einer neuen Denkweise mal drauf zu schauen. Genau. Okay.
Das, was mich schon so verblüfft hat dabei, ist, du lernst bei Deep Ocean deine 10 Grundqualitäten, ob du da hoch oder nicht hoch ausgeprägt bist, ob es angelegt ist oder nicht. Und dann lernst du aber gleich, dass du das wieder vergessen kannst, weil in dem Moment, wenn du Stress hast, kannst du nur mehr 4 Qualitäten leben, die alles andere reduzieren, die 4F. Ja? Also entweder agiere ich wie ein 5-jähriges Gehirn, oder im Stressmodus, noch schlimmer, Reptiliengehirn genannt. Ja? Ja. Und um beides verhindern zu können, dass ich noch so takte wie ein 5-Jähriger mit meinen Hochausprägungen. Ich musste lernen, meine Hochausprägungen runterzufahren. Das ist nicht leicht. Ja? Und das zu lernen, heißt wieder aus jeder Situation einen Moment zu machen.
Ganz genau. Und diese Hochausprägung ist ja das, was dich lange Zeit erfolgreich sein lassen. Nur wenn du einfach erfolgreich sein möchtest, darfst du eben mehr Flexibilität ins Verhalten kriegen. Und das geht bewusst damit einher, die Stärken ein bisschen runterzufahren. Und da sind wir doch mitten in meinem Thema mit den Führungskräften, die lernen, wenn sie als Fachexperte in die Führungsrolle kommen, dass es jetzt deren Aufgabe ist, andere Menschen erfolgreich zu machen und eben nicht mehr die beste Kraft im Team zu sein. Und da eben bewusst das runterzufahren, andere Menschen erfolgreich sein zu lassen. Charlie, ich gehe hier auf die Reise nach ganz einfachen Erfolgsrezepten. Das gibt's nicht, das haben wir schon rausgefunden, aber deins interessiert mich. Was ist dein Erfolgsrezept für ein einfach erfolgreiches Leben?
Das ist ganz leicht. Das kann jeder sofort einmal für sich selber sogar austesten, ob er imstande ist, es auch anzuwenden. Die Aufgabe ist einfach. Richte die Aufmerksamkeit auf deine Atmung. In dem Moment, wo du sie wahrnimmst, haben wir das Ziel schon erreicht. Richte die Aufmerksamkeit auf deinen Herzschlag. In dem Moment, wo du ihn wahrnimmst, haben wir das Ziel schon erreicht. Und das Dritte, wenn du diese beiden Wahrnehmungen jetzt sogar geistig erfassen kannst, das heißt weder an Demenz oder Alzheimer leidest, sondern geistig erfassen kannst, du hast deine Atmung und einen Herzschlag, dann hast du schon ein glückliches Leben. Der Rest ist Luxus. Denn das ist die Voraussetzung, um zu leben. Wieder Gänsehaut.
Atmen und das Herz schlagen. Ja, es ist so einfach, es ist im Grunde so wahr. Ne? Ich meine, jetzt um nochmal hier diesen sage ja zum Ist, ne? Akzeptiere das, was ist. Und das haben wir alle schon mal gehört, aber es ist so einfach. Mhm. Und ja, danke für das Erfolgsrezept. Nach den Fragen kriegen die Menschen meistens noch die allerletzte Frage. Bei dir muss ich noch eine dazwischen schieben. Selten erlebe ich, dass Menschen so konsequent in der persönlichen Kommunikation, aber auch der geschäftlichen Kommunikation sind. Du schreibst deinen Namen immer klein, sowohl das Charlie als auch das Lechner. Und du schreibst immer Carpe Diem unter jede einzelne Nachricht. Magst du uns noch erzählen, was da die Haltung hinter ist?
Klarheit. Konsequente Klarheit. Ich schreibe Carpe Diem seit Mitte der 90er Jahre als Grußformel. Ich schreibe Charlie Lechner, seit ich E-Mails schreibe, klein, weil es mir nicht wichtig ist, groß zu schreiben. Ich schreibe auch alle anderen Hauptwörter klein, muss ich dazu sagen. Ja? Und deshalb hadere ich so mit Autorechtschreibkorrekturen. Ja? Weil ich will alles klein schreiben. Ich will unnötige Details, wo Energie verschwendet wird, meiner Meinung nach, sorry. Ja? Deshalb meine Lebensphilosophie ist keep it simple and stupid und keep it simple and short. Und das heißt, leg keine Energie auf Groß- oder Kleinschreibung und einige dich auf eine Botschaft, für die du stehst. Und Carpe Diem sagt dir wohl alles aus. Pflücke den Tag. Genieße den Tag. Und wenn wir das schaffen, was braucht man dann mehr? Voraussetzungen haben wir, Atmung, Herzschlag und es geistig erfassen zu können. Wir müssen nur lernen, triggerresistent zu sein und uns nicht vom Drama anderer abholen zu lassen.
Wir haben jetzt in der Kirche, würde ich sagen, Amen. Nein, und auch da ist ja wieder, also zum einen, wer sich fragt, ne, was die Ausprägung Politeness ist, Kleinschreibung ist nicht wichtig, habe ich für mich entschieden, oder Großschreibung ist nicht wichtig, deswegen, also das ist eine niedrige Ausprägung in Politeness, würde ich sagen. Aber viel wichtiger in deiner Aussage war ja, finde was, wofür du stehen möchtest und dann lebst konsequent. Also das können wir jetzt, das ist ja nochmal mehr als Ziele setzen, das ist ja sozusagen letztendlich Werte oder die gesamte Haltung dahinter. Mhm. Können wir jetzt wieder den Schritt zu den Pyramiden oder sowas gehen, aber das ist im Prinzip auch da nochmal der Bogen zu den Rollen. Das ist jetzt für dich nicht nur eine Rolle, sondern dein Leben, vermute ich mal, aber du kannst es bewusst gestalten und genau. So, die allerletzte Frage ist ja immer die, Charlie. Ich habe dir viele Fragen gestellt, bin dir sehr dankbar für die Antworten, auch wenn wir manchmal so einen kleinen Extraschlinker gemacht haben. Worüber möchtest du denn noch sprechen, habe ich dir aber nicht die Gelegenheit gegeben. Also sprich, welche Frage habe ich dir nicht gestellt?
Wie es sich lebt, wenn man das Konzept Reiz und Reaktion durchschaut hat.
Wie lebt es sich, wenn man das Konzept Reiz und Reaktion durchschaut hat?
Du bleibst cool und gelassen, auch wenn rund um dich die Welt zusammenbricht, so wie wir es vor 2 Jahren theoretisch ansatzweise meinten, erleben zu müssen. Und du behältst deine Klarheit. Du bleibst in deiner Selbstliebe, und die ist auch für Männer wichtig, by the way, loslassen von dem Macho-Dasein. Du bleibst in deiner Selbstliebe, auch wenn rund um dich Chaos entsteht. Oder so, wie es meine Tochter sagt, und Hajo, darf ich eine Geschichte noch erzählen? Wie ich meinen Töchtern gelernt habe, dass es nicht darum geht, was sie wollen und was ihre Intention ist, sondern dass sie immer wieder mit unterschiedlichen Reaktionen leben werden. Das kann man nämlich nachmachen. Ich bin mit meinen Kindern vom Babyalter weg am 31. Dezember mit 500 Glücksbringern, so kleinen Plastikschweinchen, spazieren gegangen in der Stadt und ließ meine Kinder willkürlich Glücksschweine verteilen. Prosit Neujahr, alles Gute Neujahr. Die waren 3, Hauptsache sie haben schon laufen können so auf die Art. Und was haben meine Kinder erlebt? Sie haben erlebt, dass sich Menschen abwenden, weil sie Angst haben vor Bettlerfamilien. Deren konstruierte Angst. Sie haben aber auch erlebt, dass Leute ihnen Geld geben wollten als Dankeschön, obwohl es ein Familienritual ist. Sie haben erlebt, dass Leute 5 Minuten später mit einem riesen Glücksschwein von einem Verkaufsstand aufgetaucht sind, um sich zu revanchieren, um zurückzugeben. Und für mich das Wichtigste war, wenn wir dann alle Glücksschweine vorbei verteilt haben und uns dann zusammengesetzt haben, meine 4 Töchter, meine Frau und ich, haben sie erzählt, sie wollten immer nur das eine. Alles Gute im neuen Jahr wünschen. Hm. Und die da draußen reagieren aber anders. Hm. Also auch wenn du eine gute Absicht hast, nimm zur Kenntnis, dass sie sehr individuell betrachtet oder reflektiert, wenn man davon reflektiert reden kann, beim Gegenüber ankommen. Es ist nicht deine Absicht, die falsch ist. Es ist auch nicht die Reaktion der anderen, die falsch ist. Aber sie werden unterschiedlich ausfallen. Macht das mit euren Kindern.
Und wahrscheinlich sind die Erwartungshaltungen sehr unterschiedlich.
Genau. Ja. Und jetzt den Loop mit meiner Tochter, die ist Sanitäterin. Die sagt, Papa, was man da zu sehen bekommt, da brauchst du schon eine ziemliche Klarheit. Da brauchst du auch Abgrenzung. Weil da geht es um Dramen.
Die Fähigkeit, dich zu distanzieren.
Absolut. Oh ja, ja. Also festzustellen, ich habe Atmung, Herzschlag und ich kann das geistig erfassen. Und das, was da draußen gerade passiert, das, was da so komisch rot rausspritzt, das gehört nicht mir. Weil sonst könnten wir da... Und deshalb Hut ab vor allen Menschen, die dort sind, am Puls, an der Front, dort, wo wirklich Gefahr im Verzug ist. Bei Unfällen und so weiter. Hut ab vor diesen Menschen, die da ihren State halten können. Das sind unsere Vorbilder. Das sind die wahren Profis. Die trotzdem Hilfestellung bieten, wo andere ohnmächtig werden würden oder wegschauen würden. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich als Vater diese Qualität meinen Töchtern weitergeben könnte.
Genau, wie du lebst, wenn du cool und gelassen bleibst, auch wenn die Welt um dich zusammenbricht. Und danke, dass du das nicht nur als Vater für deine Töchter oder als Ehemann für deine Frau machst, sondern so vielen anderen Menschen eben auch die Möglichkeit gibst, angenehmere Zeitgenossen für ihre Zeitgenossen zu sein. Also herzlichen Dank. Das Gespräch heute war für mich persönlich eine echte Bereicherung und ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Und mich freut es, wenn wir uns dann, ich werde definitiv da sein, Anfang Mai in deinem Seminarraum mal wiedersehen. Mhm. Charlie, hab lieben Dank und bleib einfach erfolgreich.
Dankeschön und danke für die Einladung zu deinem Podcast. Es hat mich sehr geehrt und sehr gefreut.
Danke.
Das war er schon wieder für heute, der Einfach Erfolgreich Podcast.